oder Aktion Biblik Zürich. Auch Sie sind ja jetzt versammelt, wie so viele Millionen und Abermillionen von unseren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt. Und wir freuen uns, dass wir miteinander dürfen den Herrn loben und preisen. Ihr dürft euch vorbereiten auf Predigt mit eurer Bibel, indem ihr mal den Jesaja aufschlägt. Jesaja Kapitel 54, Vers 10. Kapitel 54, Vers 10. Das wird heute der Predigttext sein, auch ein ganz kurzer. Das heißt aber nicht, dass die Predigt auch kurz wird. und wir schauen auch den Kontext noch ein bisschen an, im Kapitel 54 wie auch im Kapitel 53, denn nachher noch. Wir sind mit dem Zug heute am Morgen gereist. Eine wunderschöne Fahrt, das Wetter ist wunderschön im Moment, aber wir wissen, wie es eigentlich da aussieht, wenn schönes Wetter ist, oder? Nämlich wunderbar im Berner Oberland und überhaupt ja, in der ganzen Schweiz. Wir wohnen in einem wunderschönen Land, oder? Majestätische Berge, sanfte Hügel, soziale Sicherheit, glückliche und zufriedene und dankbare Menschen, all überall nur und immer eitel Sonnenschein. Ob das wohl für immer so bleibt? Warum lacht ihr? Stimmt das überhaupt? Ich sehe Zweifel. Trifft das auf dein Leben zu? Gott lehrt uns durch den Propheten Jesaja, Kapitel 54, Vers 10. Es gibt auf dieser Welt und von dieser Welt eben doch keine letzten Schönheiten und Gewissheiten und Felsen, auf denen wir ewig ruhen und stehen können. Es ist einzig Gottes Gnade den Glaubenden gewiss. Einzig sein Friedensbund steht fest. Und darum wollen wir heute nicht über das Wetter reden, sondern über Gottes Friedensbund. Stärker als der Felsen ist der Friedensbund von Gott. Darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Ich lese den Vers. Jesaja 54, Vers 10. Denn die Berge mögen weichen. Und die Hügel wanken. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken. So spricht der Ewige, dein Erbarmer. Gott selbst redet. Es sind die Berge und Hügel dieser Welt, auch der Schweizer Welt, die da weichen und wanken. Aber meine, sagt Gott, meine Gnade, mein Friedensbund, die werden niemals weichen und niemals wanken, sagt dir dein Erbarmer persönlich. Wir bewundern auch hier in diesem Vers die schöne Gestalt, die Poesie. Berge parallel zu Hügeln, wie Weichen zu Wanken. Im scharfen Gegensatz dazu Gnade und Friedensbund nicht weichen und nicht wanken. Das ist hebräische Poesie. Da wird nicht gereimt, Haus, Maus, aus, sondern da wird nach dem Inhalt gereimt. Okay? Anhand dieses denkbar scharfen Gegensatzes ermutigt Gott dich heute Morgen, dein Lebenshaus alleine auf den ewigen Felsen zu bauen und nicht auf die vergänglichen Bruchsteine. Schon in Kapitel 26, Vers 4 sagte Jesaja, vertraut für immer auf den Ewigen, denn er, der Ewige, ist ein ewiger Fels. Aus diesem Gegensatz ergibt sich ganz einfach eine Zweigliederung für unsere Betrachtung heute Morgen von diesem Vers. Logisch, das eine ist, was wankt und weicht, das andere, was steht und bleibt. Ganz einfach. Was wankt und weicht? Viele von euch sind ja am Fuße der Berge aufgewachsen. Seit Jahrhunderten immer dasselbe Bild. Die Menschen kommen, die Menschen gehen und dann stehen Eigermönch und Jungfrau immer noch. Wanken die Schweizer Berge wirklich nie? Ja, yeah, sagen die Basler. Ja, yeah. Das heißt so viel wie vielleicht bis nein. Die wanken nicht, jedenfalls dann, wenn man nicht gerade am 2. September 1806 zu den Bewohnern von Goldau gehörte. 40 Millionen Kubikmeter Nagelfluggestein donnern an diesem Tag von der Knippenspitze ins Tal. 457 Tote, dazu 323 Stück Vieh begraben, 111 Wohnhäuser, 220 Ställe und Scheunen, 2 Kirchen und 2 Kapellen werden zerstört. Wanken die Berge nie? Ja, yeah. Jedenfalls, wenn man nicht gerade Einwohner von Brienz im Bündnerland, im Albulatal, Prinzauz ist, oder? Und am 12. Mai diesen Jahres sein Dorf verlassen muss. Totalevakuation. 15. Juni 2023 zwischen 11 und Mitternacht rollen 1,2 Millionen Kubikmeter Gestein ins Tal. Also im Vergleich der Bergsturz von Goldau 40 Millionen. Dieses Jahr hier 1,2 Millionen. Halten nur wenige Meter vor den Häusern an. Na gut, das waren zwei Beispiele aus der Schweiz. Aber die Flachländer in Helvetien, die glauben, sie wohnen sicher, oder? Ja, yeah. Jedenfalls, wenn man nicht gerade zur Basler Bevölkerung gehört. Dort bebte am 18. Oktober 1356 die Erde zwischen Mittag und Mitternacht bis zu einer Magnitude von 6,6. Und das ist bis heute das stärkste dokumentierte Erdbeben in der Schweiz. Und dass es nicht mehr Tote gab, ist nur dem Umstand zu verdanken, dass das Beben sich langsam ankündigte und die meisten rechtzeitig ihre Häuser verlassen haben und es so nicht zu einer ganz großen Katastrophe kam. Der Punkt ist der, den viele nicht wissen, Stand heute, 6. August 2023, gehört Basel zu den 10 meist erdbebengefährdeten Städten der ganzen Welt. Vergleichbar mit San Francisco. Ihr wisst noch, was dort geschah. 18. April 1906, 3000 Tote, riesiges Erdbeben, Stärke 7,8. Basel spielt heute in derselben Liga. Das waren drei Beispiele aus der Schweiz. Das vierte Beispiel, und damit höre ich damit auf, haben wir bereits in der Einleitung gehört. Wir haben heute den 78. Jahrestag des Bombenabwurfs zu Hiroshima. Und wir sehen, da bebt und wankt alles. Durch die Natur, durch die Bosheit der Menschen. Und wenn es eben nicht auf natürliche oder auf menschliche Art geschieht, dann bebt es halt auf übernatürliche Art und Weise. Jetzt bringe ich euch nochmal drei Spiele, aber jetzt aus der Bibel, okay? Nochmal drei Beispiele übers Wanken und Weichen aus der Bibel. Erstens, als Gott der Ewige die Tora gab am Berg Sinai, Da heißt es im Bericht 2. Mose 19, Vers 18 folgendes. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Ewige im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Ist das normal? Nein, das ist übernatürlich. Und nein, wir reden hier nicht von einem Vulkan. Zweites Beispiel. Als die 12 Stämme Israels dann endlich ausgezogen waren und vor dem Roten Meer standen, rechts und links Berge, hinten die ägyptische Armee, ohne Ausweg, was geschah? Das Meer blieb stehen und sie gingen hindurch. Ist das normal? Nein, das ist übernatürlich. Und nein, das Rote Meer, das trocknet nicht einfach aus. Drittes Beispiel, 40 Jahre später, die 12 Stämme Israels stehen am Jordan, sollen das Land Israel erobern, aber sie müssen erstmal auf die andere Seite kommen. Wie denn? Was geschah? Der Jordan staute sich auf der Stelle und sie gingen trockenen Fußes hindurch auf die andere Seite. Ist das normal? Nein, das ist übernatürlich. Und nein, wir reden hier nicht von der Zeit des Niedrigwassers. Wir reden von der Zeit des Hochwassers. Die Menschen denken also, ja, wir haben das majestätische Meer. Die Flüsse fließen, die Berge bleiben, die Hügel halten. Nein, es ist nicht so. Nur Gott allein ist der ewige Fels. Berge und Hügel, die stehen ja zur gleichen Zeit auch sinnbildlich. Sinnbildlich für jeden Felsen, auf den du dein Leben, deine Lebenshoffnung gründest. Ja, tatsächlich, die Wohlstandsinsel Schweiz ist zu Recht dankbar für soziale und wirtschaftliche und politische und militärische Stabilität wie kaum ein anderes Land auf dieser Welt. Aber wenn selbst Felseninseln abrutschen können, wie eben Obriens, 15. Juni, und Meeresinseln verschwinden, wenn der Wasserspiegel steigt, was ist dann mit deinen materiellen und deinen immateriellen Inseln und Hügeln? Wenn die Gesundheit von Krankheit überschwemmt wird, dein Wohlstand von Verlust, dein Glück von Leiden, deine Karriere von Versagen, was will Gott dich lehren? Du sollst lernen, Gott allein zu fürchten, allein zu vertrauen und deine Hoffnung allein zu setzen auf ihn, der stärker ist als jeder Fels. Nur der Ewige ist allmächtig. Und nur seine Rettung durch den Herrn Jesus ist gewiss, aber auch ganz gewiss. Die Großtaten Gottes bei dem Exodus aus Ägypten und bei deinem Exodus aus der Sklaverei der Sünde, 1. Petrus 1, 18, sie lehren dich, vor nichts mehr zu erzittern und zu erbeben und niemanden mehr zu lieben und zu loben als nur ihn, den Ewigen und sein Heilshandeln. Ein neues Lied singt dem Herrn, ein neues Lied. Wir werden ein neues Lied bekommen am Ende der Zeit. Das haben sich die Psalmisten ja auch immer wieder mal gedacht, schreiben wir mal ein neues Lied. Und tatsächlich die Gedanken, die wir jetzt bewegt haben miteinander, die haben einen Psalmisten dazu bewogen, ein neues Lied zu schreiben, so 400, 500, 600 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Wir wissen es nicht, weil es steht kein Autor bei dem Psalm. Ich rede vom Psalm 114. Psalm 114. Und aus diesem Psalm lese ich euch die Verse 3 bis 7. Die Verse 3 bis 7. Dort schreibt der Psalmist eben ein neues Lied über das Wanken und Weichen und Beben von Bergen und Wassern, wie es damals geschah. Ich lese Vers 3 bis 7. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wandte sich zurück. Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie Lämmer. Was war mit dir Meer, als du flohst? Mit dir Jordan, als du dich zurückwandtest? Mit euch, ihr Berge, dass ihr hüpftet wie Widder. Mit euch Hügel, dass ihr hüpftet wie Lämmer. Erbebe vor dem Herrn, Erde, vor dem Gott Jakobs. Das war der erste Teil. Was wankt und weicht, von Bergen und Hügeln und Wassern. Jetzt kommen wir zu dem, was steht. Ich gebe ein paar Sätze, ein paar Einblicke in die Zeit, in der Jesaja unseren Vers, Jesaja Kapitel 54, Vers 10, geschrieben hat. Als Gott Jesaja diese Worte gab, musste sich das Volk da reinschicken, dass es bald 70 Jahre lang ins Exil gehen müsse. Warum mussten sie das denn? Weil sie Gott eben nicht geglaubt hatten und nicht vertraut hatten und nicht im Gehorsam ihm nachgefolgt hatten. Darum. Sorge verdunkelte die Seelen der wenigen Getreuen im Lande. Gibt es jetzt doch noch Hoffnung für mich? Wir waren untreu. Wird Gott jetzt auch uns kündigen? Weißt du, wenn die Sorgen des Lebensalltags dich plagen und wenn sogar Naturgewalten dich bedrängen, das ist für uns keine Alltagssorge wie für andere Menschen auf dieser Welt, aber es ist auch nicht nichts. Das haben wir gerade dieses Jahr wieder gelernt. Das alles ist das eine. Aber wenn du dir Sorgen machen musst um Gott, deine Beziehung zu Gott, dann ist das nochmal viel, viel gravierender. Wenn du dir nicht mehr über Gott sicher bist, weil du denkst, dass Gott sich deiner nicht mehr so sicher sei, dann ist das viel, viel schlimmer. Wie geht's weiter? Und Gott scheut sich auch nicht, dieses Gedankenspiel dem Volk vor Augen zu führen. Was wäre, wenn? In unserem selben Kapitel 54, Verse vorher, 7 und 8, da sagt Gott: Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade habe ich mich über dich erbarmt, spricht der Ewige, dein Erlöser. Vers 7 und 8 in unserem Kapitel. Also, was ist die Lösung für die Frage, was ist mit meiner Beziehung mit Gott? Hat Gott sein Volk wirklich verlassen? Hat er wirklich sein Angesicht vor dem Volk verborgen angesichts der Misere, die sie, auf Deutsch gesagt, ja selber verschuldet hatten, sich selber eingebrockt hatten? Antwort: Nein. Auch wenn der Herr alle Berge und Hügel weichen und wanken, die Natur schwanken und sein Wort schweigen ließe, die Gnade weicht nicht. Und der Bund seines Friedens wankt nicht. Hast du gehört, gemerkt, in welcher Relation hier in den Versen 7 und 8 deine benannte Misere zu Gottes Misericordia hat, also Misericordia, lateinisch das Erbarmen. Ihr kennt das Wort vielleicht, oder? Misericordia statt Misere. Welche Relation haben die zwei? Kleiner Augenblick gegen großes Erbarmen. Ein wenig verlassen gegen endgültiges Versammeln. Im Zorn ein Augenblick verborgen. In ewiger Gnade das Erbarmen gegeben. Wieder wichtige Worte in wunderbarer hebräischer Poesie gepackt. Das war im Israelbund. Ich denke, wir als Geschwister in dem Herrn Jesus Christus im neuen Bund, wie unendlich größer noch muss dann Gottes Liebe sein für die, die Gottes Kinder sind. Oder wie ein Theologe es gesagt hat: Die Not ist kurz, das Heil ist ewig. Ja, so, okay. Ah, Moment, stopp. Da war noch irgendwas. Da war noch was. Was haben wir vergessen? Sollten wir uns nochmal überlegen, warum Gott diesen Vers überhaupt gesagt hat? Was war der Hintergrund? Was war der Kontext? Es ist die Sünde. Die Sünde, die das Volk über Jahrzehnte und Jahrzehnte gegenüber Gott begangen hat, im Unglauben, in Untreue, im Ungehorsam. Ja, tatsächlich, es gab einen Menschen auf dieser Erde, der wirklich doch vom Gottvater verlassen war und auf dem wirklich Gottes Zorn lag, und das ist Gott selbst, der Sohn, Jesus Christus. der am Kreuz mit lauter Stimme rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbstverständlich wusste der Herr, warum der Vater ihn verlassen hat. Er hat ja hier auch gebetet mit Psalm 22, Vers 2. Da steht dieses Wort von mein Gott, warum hast du mich verlassen? Natürlich wusste Jesus die Antwort. Die Antwort steht im Jesaja 53, das Kapitel vor unserem Kapitel 54. Es gibt keine schönen Predigten über das, was steht und bleibt, über die Gnade und den Friedensbund. Es gibt kein Jesaja 54 ohne Jesaja 53. Dort lesen wir über den Messias, Jesus, unseren Herrn. Ich lese die Verse 3 bis 5. Jesaja 53, 3 bis 5. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Aber er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hier und nur hier ist das Geheimnis, warum Gottes Gnade nicht weicht und warum Gottes Bund des Friedens nicht wankt. Es ist der Herr Jesus Christus. Weißt du das noch, lieber Mitchrist, liebe Mitchristin? Wem du deine Nicht-Gottverlassenheit und deine Freiheit vom Zorn verdankst? Dem Herrn Jesus. Weißt du noch, dass Gottes Gnade für dich und der Bund seines Friedens durch ihn geschaffen sind und Bestand haben? Vielleicht wähnst du dich heute auch wie Frau Israel im Vers 11. Als elende, sturmbewegte, ungetröstete. Wenn ja, dann soll dir diese Zusage gelten, die ihr im Vers 8 findet und im Vers 10. Vers 8. Mit ewiger Gnade habe ich mich über dich erbarmt, spricht der Ewige, dein Erlöser. Und dann Vers 10, meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht der Ewige, dein Erbarmer. Habt ihr was gemerkt? Gott gibt sein Wort darauf. Zweimal mit Namensgarantie, zweimal quasi die Unterschrift, zweimal die persönliche Zusage, spricht der Ewige. Dein Erlöser, Vers 8, dein Erbarmer, Vers 10. In Vers 13 doppelt er nach für Mutter Israel. Vers 13, und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Nun, ich bin überzeugt, das gilt auch für uns, die wir im Bund seines Friedens stehen durch den Herrn Jesus Christus. Ihr kennt Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Sagt Paulus im Neuen Bund. Dieses Reich des Friedens nach allem, was auf Israel und auf diese Welt noch zukommen wird, wird dann schlussendlich ohne Ende sein. Jesaja 9, Vers 6. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Unterschrift, der Eifer des ewigen Zebaoth wird dies tun. Nochmal, gibt Gott uns die Hand mit seiner persönlichen Namensunterschrift. Ich habe gehört, dass ihr in 3 Wochen Taufgottesdienst habt, richtig? Okay. Dann darf ich da den Vers 9 auch noch erwähnen, wo Gott einen weiteren Bezug hervorholt aus der vorherigen Geschichte. Da geht es um die Sintflut, Vers 9a. Dieses soll mir sein wie die Wasser Noahs, als ich schwur, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten. Gott hatte damals gesagt, dass er die Erde nicht nochmals durch eine Flut völlig zerstören wird. Kapitel 9, Vers 11, 1. Mose, nie mehr soll es eine Flut geben, um die Erde zu vernichten. So, da haben wir dann nochmal den Schöpfungsbezug. Wir sprachen von Bergen und Hügeln und Flüssen und Meeren. Und jetzt auch noch die Flut. Ihr wisst, dass Petrus, wir wollen das jetzt nicht mehr, die Büchse nicht mehr öffnen, aber ich erwähne es, dass Petrus ja einen Vergleich macht in der Bedeutung von der Taufe und der Sintflut. Ich möchte nur Folgendes sagen. Die Taufe ist für den Täufling auch eine Zusage, wie hier in Kapitel 54, Vers 10, dass Gottes Gnade nicht von ihm weichen und Gottes Friedensbund nicht wanken werde. Wie Gott dem Jesaja zusagte, dass er die Erde nicht nochmal um ihre Sünde willen ertrinken lassen werde, Vers 9 hier, so wird das Taufwasser auch den Täufling nicht ersäufen, sondern er wird durch das Wasser hindurch gerettet werden. Wie die 8 Leute, die auf dem Arche-Schiff überlebt. Nur einer, sinnbildlich gesprochen, ist in der Flut fremder Sünden ertrunken. Stellvertretend für die, die ihm Glauben schenken werden, unser Herr Jesus. Aber er ist wieder emporgestiegen. Als Zeichen dafür erhalten die, die an Jesus glauben, die Taufe. Die werden nicht im Wasser der Sünde verdrinken, sondern sie werden mit Jesus emporsteigen und ewig leben. 1. Korinther 15. Für sie gilt, Gottes Gnade wird nicht von dir weichen und der Bund seines Friedens wird nicht wanken. Wir ziehen das Fazit von Kapitel 54, Vers 10. Jawohl. Die Berge und Hügel werden wanken und weichen. Es wird geschehen, auch Eiger, Mönch und Jungfrau. Auch der Niesen, die Lobhörner und das Schreckhorn. Nur eins passiert nicht mehr. Es gibt keinen Staudammbruch mehr. Es gibt keine Staumauer, hinter der ein See des Zornes Gottes immer noch auf die Glaubenden lauerte und dessen Wasser uns dann doch noch zu überfluten und vernichten drohten. Gerettet durch den Herrn Jesus, ergriffen im Glauben. Das reicht. Und wenn ich dann doch mal schwach werde und untreu, vielleicht auch wegen der Berge und Hügel in meinem Leben, und wahrscheinlich ist das ja keine Frage des Ob, sondern des Wann. Nun, auch dann gilt noch, was der Psalm 46, Vers 3 sagt. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Wir fürchten uns nicht. Gottes Gnadenbund steht fest und sein Friedensbund wankt. Ich schließe die Predigt, indem ich das Wort Charles Haddon Spurgeon überlasse. Er hat natürlich auch mal über diesen Vers gepredigt, worüber hat er eigentlich nicht gepredigt. Am 23. Juli 1876. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir haben in Zürich so die Angewohnheit, nach der Predigt die Predigt mit einem lauten Amen zu quittieren, also vorausgesetzt, wir sind einverstanden. Ich lade euch ein, vorausgesetzt, ihr könnt dazu Ja sagen, was wir aus dem Wort Gottes gehört haben, heute mal nicht mit Amen zu antworten, sondern mit einem Halleluja. Und den Grund liefert uns Spurgeon. Ihr werdet das dann gleich hören. Also, die letzten Worte der Predigt, ein kurzer Abschnitt aus der Predigt von Spurgeon. Also schmilzt doch, ihr Berge, und verschwindet, ihr Hügel. Löse dich auf, du Erde, und flieht, ihr Himmel. Aber der Herr kann seinen Schwur nicht vergessen und seine Erwählten nicht verlassen. Sollte all dies geschehen, sage ich, auch dann noch würden wir triumphieren in der allmächtigen Liebe. Denn so spricht der Herr, meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht weggenommen werden. Das Krankenzimmer wird zum Palast. Die Krankheit selbst zu einem engelsgleichen Botschafter. Armut macht uns reich. Weltliche Schande gereicht uns zur Ehre. Gesellschaftlicher Ausschluss bringt uns näher nach Hause. Der Tod an sich erweitert die Grenzen unseres Lebens. Unter keinerlei denkbaren Umständen wird der Bund versagen. Der Herr, der ihn gemacht hat, kann sich nicht ändern. Jesus, der ihn besiegelt hat, kann nicht sterben. Die Liebe, die sein Ursprung ist, kann nicht aufhören. Die Kraft, die ihn ausführt, kann nicht verfallen. Und die Wahrheit Gottes, die ihn garantiert, steht für immer außer Frage. Erwache, o meine Seele, von nun an bis in Ewigkeit und rufe meine Seele laute Halleluja zu dem Herrn. Halleluja! Halleluja! Amen!